This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Bam und hallo, herzlich willkommen zurück bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast, nicht von Media und der Welt, aber immer noch mit den zwei bewährten, naja, Hosts, sagt man glaube ich, am anderen Ende der Leitung, mein lieber Christian.
Kollege Christian Meyer, ja, hallo.
Ich habe gestutzt, hallo, mein Name ist Stefan Winterberg, ich habe gestutzt wegen Kollege. Wir sind noch Kollegen irgendwie schon, ne?
Ja, Journalisten-Kollegen, ja.
Obwohl wir jetzt als Privatmenschen diesen Podcast machen, man muss es sagen. Wir nehmen jetzt donnerstags auf, wir sind wieder da, wir hatten eine wahnsinnig lange Pause. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange war
böse
das jetzt?
Kommentare.
Sechs Monate?
Nein,
oder so?
Fünf Monate. Ja, wir hatten gesagt, im Juli, als wir unsere letzte Folge in der alten Konstellation aufgenommen haben, wir kommen im August wieder. So,
das war ein Monat
dazwischen, dann bin ich in Urlaub gefahren und dann habe ich gedacht, das wird was. Ne? Und dann, dann musst du erzählen, weil das betrifft ja hauptsächlich dich, warum das ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, das betrifft mich. Also, ich weiß nicht, wir haben es ja in der letzten alten Folge kurz thematisiert. Mein Arbeitgeber Media, das Medienbranchenmagazin, war etwas in schwierigem Fahrwasser. Ist es vielleicht immer noch? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall bin ich da jetzt nicht mehr angestellt. Deswegen mache ich auch den Podcast nicht mehr für Media. Ich arbeite jetzt bei einer anderen Firma. Ich weiß gar nicht, soll ich das sagen? Kann man sagen, ja.
Natürlich.
Das ist bei Headline 24 in Heidelberg oder ungefähr, wo ich wohne. Das ist so ein sogenanntes Reichweitenportale, werden da betrieben. Wir machen lokale, regionale Nachrichten für Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, aber auch so Verbrauchernachrichten. Wie schrubbe ich den Grill richtig sauber und so weiter. Und ja, das hat natürlich so ein bisschen gebraucht, bis ich da reingekommen bin, angekommen bin. Neuer Job ist immer eine Eingewöhnungsphase. Und am Anfang war mir auch nicht ganz klar, ja, schaffe ich das überhaupt? Klappt das überhaupt mit dem Podcast nebenher noch? Will der Arbeitgeber das und so weiter?
Ich habe gesagt, Stefan, wir müssen das weitermachen. Das hast du auch gesagt, dann hattest du den Job und dann volles Verständnis, muss man da erstmal reinkommen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich es halt erstmal alleine und du machst einmal
mach
im Monat.
Alleine.
Und da habe ich aber Angst, vor der eigenen Courage bekommen, weil ich gesagt habe, kriege ich das überhaupt alles hin alleine? Und da braucht man ja immer einen Gesprächspartner. Dann hätte ich natürlich immer Personen auftreiben müssen, die mit mir über die Medienereignisse sprechen. Hätte ich auch gut gefunden, aber man muss sich selber so ein bisschen aufraffen, das neben der Arbeit zu machen, aber wir wollen jetzt gar nicht groß lamentieren. Wir haben uns wieder zusammengefunden. Wir sind der guten Hoffnung, dass wir jetzt immer freitags eine neue Folge wie üblich veröffentlichen können.
Und ich muss auch sagen, mit der Zeit habe ich es dann ein bisschen vermisst, diese Gespräche. Und auch das Reden über die Medienwelt. Weil dann habe ich geguckt auf X und so, habe ich gedacht, was machen die denn jetzt da wieder für einen Käse? Da würde ich jetzt gerne meinen Senf dazugeben und es geht einfach.
Und das ist ja so ein bisschen so ein Regulativ, ne? Also einfach mal drüber reden, ne? Hilft ja.
Damit
man seine Gedanken ein bisschen sortiert oder vielleicht auch mal eine Position loswerden kann. Man kann ja auch nicht ständig immer drüber schreiben. Wir sind zu erreichen, wenn uns jemand von Ihnen und euch schreiben will, unter kontakt@medien-woche.com. Also kontakt@medien-woche.com.de war schon weg.
Es war aber sehr erstaunlich, dass com noch frei war. Dann haben wir das gleich geschnappt. Wir haben das Ganze sozusagen professionalisiert, jetzt wo das hier auf privaten Füßen steht.
Und man muss noch dazu sagen,
um die, ja, soweit es halt im Rahmen unserer Möglichkeiten geht. Es kann sein, dass hier auch Werbung eingespielt wird, weil wir machen das jetzt privat. Die Butter muss aufs Brot, es hilft nichts. Wir müssen die Kosten, die horrenden Kosten, die dieser Podcast verursacht, irgendwo auch wieder reinspielen. Wir hoffen einfach um Verständnis, wenn jetzt ein Werbespot auftaucht. Es sollte nicht zu viel sein, dass es nervt.
Der liebe Kollege Christoph Salzig in Münster hatte bei LinkedIn geschrieben, ihr braucht ein Geschäftsmodell oder so ähnlich. Oder einen Club sollten wir gründen und mit Live-Aufnahmen und so. Ja,
ja,
aber ich glaube,
so, ja, viel, so das viel kommt Zeit. In der nächsten Ausbaustufe, ja, dann. Genau. Jetzt machen wir erstmal so weiter. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, das eine war natürlich dieser Wunsch, wieder den Senf dazuzugeben. Das andere war, was mich echt gefreut hat, dass es doch eine ansehnliche Anzahl an Zuschriften gab, sowohl per Mail als auch ab und zu auf Twitter. Und jetzt auch, als wir das gepostet haben mit diesem Comeback-Trailer auf LinkedIn, da gab es viel, fand ich, Zuspruch, nette Kommentare, Likes, und das macht einfach Spaß. Es hat die ganze Zeit auch beim Podcast machen Spaß gemacht, dass man da immer mal wieder so Mails bekommen hat, wo die Leute sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben, und man hat nicht so das Gefühl, so ganz ins Leere hineinzusprechen. Das ist toll, ja, und das deswegen war das auch ein Ansporn jetzt,
ja,
wieder.
Jetzt klingst du ja schon fast wieder, als wolltest du dich verabschieden, aber genau.
Ans Mikrofon zu setzen, nee, wir fangen ja gerade erst an.
So, wir haben wie immer drei Themen, die wir aussuchen, daran wollen wir uns auch eigentlich halten.
Zumindest haben wir uns das vorgenommen.
Ja, es soll ja auch nicht so lange dauern, wobei unter einer halben Stunde kommen wir hier nicht raus. Wir fangen aber an mit Hubert Seipel. Ja?
Ich habe schon gedacht, du sagst Hubert Burda. Nee, aber der macht gerade Bambi, ja, das läuft genau. Hier gerade im Fernseher.
Ah, hast du an? Können wir live kommentieren?
Nee, aber gerade eben.
Das Bambi.
Gerade eben, bevor wir hier ins Mikrofon gegangen sind, haben wir, meine Frau und ich, kurz ins Bambi reingeschaltet. Der meist gefallene Satz war, wer ist denn das?
Bei euch.
Ja, weil immer dieser Schnitt ins Publikum. Aber nee, viele hat man schon gekannt.
Gottschalk und so. Also nein, egal. Es geht um Hubert Seipel, und ich, wir sagen jetzt gleich, worum es geht, aber ich muss sagen, als der Name fiel, habe ich gedacht, von dem habe ich, glaube ich, ein Buch. Und dann fiel mir ein, der Verlag Hoffmann und Campe, der Hubert Seipels Bücher über Wladimir Putin veröffentlicht hat, herausgegeben hat, der hat mir das mal zugeschickt. Die schicken immer so
gratis.
Weihnachten so ein Buch raus. Naja gut, als Journalist bekommt man ja gelegentlich mal Bücher, damit man dann was draus macht oder sowas schreibt.
Und auch was anderes.
Und das war aber, glaube ich, das jährliche Weihnachtsbuch von Hoffmann und Campe, HOKA, wie die Eingeweihten sagen. Und das hieß oder heißt Putin, Innenansichten der Macht, ist 2015 rausgekommen. Und ich habe das aber nie gelesen. Ja. Aber doch, ich habe mal reingeguckt, und dabei fiel mir auf, das ist ein sehr freundlicher Blick auf Herrn Putin. Und ich würde ganz gerne, er hat diesem Buch ein Zitat vorangestellt, nämlich ein Zitat von Dostojewski aus Der Idiot. Dieses Zitat geht so. Nun haben wir uns genug durch Schwärmereien fortreißen lassen. Es wird Zeit, dass wir auf die Stimme der Vernunft hören. Und all das, dieses ganze Ausland und dieses euer ganzes Westeuropa, das ist alles bloße Fantasie. Und wir selbst sind im Ausland auch nur Fantasie. Denken Sie an mein Wort. Sie werden selbst sehen, dass es so ist.
Aha.
So. Okay. Und bereits im Vorwort von Seipel wird klar, was das Ziel dieses Buches ist, zu sagen, der Putin, das ist so ein Staatsmann, wie viele andere auch, der wird dämonisiert vom Westen, der wird als böser Mensch dargestellt, alles, was über Putin berichtet wird in den westlichen Medien, ist immer schlecht. Und 2015, wir erinnern uns, war auch der erste Vorfall ja auch schon der Ukraine, ne? Also das ist auch mit diesem
Wissen. Ja gut, 2014 haben die Russen die Krim annektiert.
Genau. So, also das Ziel dieses Buches ist mehr oder weniger zu sagen, wir müssen mit Russland und Putin sehr gut zurechtkommen, und wir können das auch, denn der ist jetzt kein Kriegstreiber, sondern ein ganz vernünftiger Mensch. Sogar ein toller Mensch, Hubert Seipel hat ihn sehr oft getroffen, den Wladimir Putin. Er hat mehrere Interviews mit ihm gemacht, glaube das erste große Interview überhaupt 2012. Er hat für die Sendung bei Günter Jauch 2014, glaube ich, ein großes Interview mit Putin geführt. So, und warum erzählen wir das jetzt alles? Weil dieser Hubert Seipel jetzt in den Nachrichten ist, weil er von über eine Briefkastenfirma eines russischen Oligarchen Geld bekommen hat, laut Berichten vom Spiegel und ZDF 600.000 Euro, zahlbar gezahlt in drei Tranchen für das Verfassen von zwei Büchern, auf die man eigentlich aber, so war das dann festgehalten mit dieser Firma, inhaltlich keinen Einfluss nehmen wolle.
So. Natürlich nicht, ja.
Ja.
Ja, rausgekommen ist das Ganze im Rahmen der sogenannten Cyprus Confidential Enthüllung. Das ist ja wieder mal so eine Riesendatenenthüllung mit ganz vielen Journalisten, die Datenleaks ausgewertet haben von einer Firma aus Zypern, wo diese ganzen Geldflüsse irgendwo drüber geflossen sein sollen. Und der Fall Seipel ist jetzt so eine Enthüllung aus dieser Großenthüllung. Die hat, das ist, glaube ich, die, die bei uns im Moment auch die meisten Schlagzeilen macht, soweit ich das gesehen habe, zumindest in den Medienkreisen. Ist natürlich ein dicker Hund. Vor allem, weil besagter Herr Seipel auch immer abgestritten hat, dass er auf der Payroll von Wladimir Putin oder Russland generell steht, hat jetzt die Runde gemacht, ein alter Ausschnitt aus der SWR1-Talksendung Leute von vor 2 Jahren mit Wolfgang Heim, wo er tatsächlich von Heim direkt darauf angesprochen wurde, ob er denn Geld von Wladimir Putin bekommt.
Haben Sie jemals Honorar, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen?
Honorar aus Russland?
Ja.
Sie meinen direkt, Geld. Direkt von...
Ob direkt geht's oder indirekt?
Noch? Darf ich mal eine Antwort geben? Geht's noch?
Okay, also nicht.
Geht's noch?
Also nein.
Was die Frage hat, springt ja mit. Ist er bezahlt?
Ja, nein. Klar. Nein, aber Sie gucken mich jetzt so böse an.
Weil das eine typische Nummer ist, dass man einfach, man will es ja nicht versäumt haben, aber ich muss noch mal sicher gehen, da wird ja nicht etwa bezahlt sein.
Aber Herr Seipel, wir sind doch in einer Live-Sendung, wo man auf eine klare Frage eine klare Antwort geben kann, ohne dem Fragenden, in dem Fall jetzt mir, zu unterstellen, ich würde da so ein bisschen ein Fass aufmachen, aus dem es rausriecht.
Naja, wenn man manche Fragen aufnimmt, gibt man ihnen Raum und man nährt einen bestimmten Verdacht. Da kann ich 5-mal Nein manchmal sagen, aber es steht im Raum. Aber da sind wir unterschiedlicher Meinung, ist ja auch
okay. Wurscht. Sie haben es jetzt für meine Vorstellung ausgeräumt. Gut.
Tja, also ich bin bei sowas immer wieder fasziniert, wenn man dann den neuen Stand kennt, mit welcher Vehemenz er hat es ja nicht wörtlich abgestritten, aber es war schon deutlich, dass er es schon sinngemäß abstreitet. Ja, und mit diesem geht's noch und dem Anklagen an den Moderator, wohl wissend, dass man irgendwie vor einiger Zeit vorher 600.000 Euro eingestrichen hat von dem Oligarchen.
Ja, aber klar, aus seiner Sicht aber nachvollziehbar, wenn du das so gefragt wirst, dann gibst du es ja nicht zu, außer du hast dir vorgenommen, es zuzugeben und das tut er nicht. Jetzt hat er es aber getan, also die berichtenden Medien, also die das ausgegraben haben, in diesem Datensatz haben das geschrieben oder haben ihn gefragt, da haben sie wohl eine sehr, sehr lange meandernde Antwort bekommen, aber es stand auch drin, ja, für diese Bücher gab es diese Verträge, die sind auch sagen, Faksimiles im Internet davon zu sehen. Für die Filme, die er gedreht hat, also auch ich, Putin und noch andere Interviews, habe er allerdings keine Zahlung erhalten. Wobei das natürlich ehrlicherweise keine Rolle spielt, denn es ist irgendwie so ein Package, was er dann da über die Jahre hinweg gebastelt hat. Und wer einmal Geld nimmt, egal wie viel, ehrlich gesagt, der macht sich vollkommen unglaubwürdig.
Die Glaubwürdigkeit ist generell perdu.
Wobei das ja interessant ist, also der Heim hatte das dann damals gefragt, wahrscheinlich hat es Gerüchte auch gegeben, aber die Gerüchte brauchte es eigentlich auch gar nicht ungefähr. Ich habe ja kurz was vorgelesen. Also es war schon relativ erkennbar, dass er so Softball-Fragen stellt, dass er generell dazu, dass sein Ziel ist, ein sehr, sehr positives Bild von Putin zu zeichnen. Er hat übrigens auch ein Interview mit Edward Snowden gemacht, was sehr harmlos war. Und wie kommt man an den Snowden dran? Ja, vermutlich, wenn man gute Kontakte in Russland hat. Ne?
So, ja. Aber gut, aber nur weil einer jetzt softe Fragen stellt, muss er noch nicht auf der Payroll
deswegen von jemandem stehen. Ne? Also jetzt im Nachhinein wissen natürlich wieder viele, war ja klar, ja, und war ja auch klar, ja, aber also es ist ja auch sozusagen nachvollziehbar, dass die die ihn schon vorher kritisch gesehen haben, jetzt sagen, ja, da fügt sich ja ins Bild. Aber das, es war ja jetzt auch nicht so, dass diese Position, wir müssen mit Russland zusammenarbeiten, völlig außerhalb des politischen Spektrums in Deutschland gewesen ist. Wir hatten ja verhältnismäßig russlandfreundliche Bundesregierungen, also mit Schröder und Merkel.
Ja, ja, klar. So. Ja, ja. Ja, das, was du vorhin gesagt hast, diese Sichtweise, ja, der Putin, der ist ja gar nicht so böse und der ist ja doch irgendwie rational und sowas, die war ja noch kurz vorm Einmarsch in die Ukraine relativ weit verbreitet in der Gesellschaft, ja, und jetzt keine so Outlier-Meinung.
Es gibt halt so eine Expertin, Osteuropa-Expertin an der LMU München, Franziska Davies heißt die, mein Weltkollege Clemens Vergin hat die interviewt und sie sagt, das wäre eigentlich typisch, auch für deutsche Talkshows, in denen er häufiger zu Gast war, nicht in allen, aber in einigen, dass da sogenannte Experten ausgesucht werden, zu reden, die aber gar keine Experten sind und wo man dann sozusagen solchen Russland freundlichen Leuten oder fast schon Propagandaleuten irgendwie eine Plattform gibt. Also sie nennt auch Krone Schmalz beispielsweise und andere.
Ja, ja, ja,
die, also das und das finde ich jetzt interessant. Also das hat man das, die Experten hat das wahrscheinlich noch mehr aufgeregt als jetzt den Normalmedienkonsumenten, wenn man gesagt hat, kann das so sein. Aber hätte man es wissen können, wissen müssen, dass da irgendwas nicht stimmt? Oder hat man einfach gesagt, der hat vielleicht einen falschen Kompass, aber kann er ja sagen?
Ja, woher soll man das wissen? Also wenn man keine Belege hat und die Belege, die sind ja jetzt erst aufgetaucht. Ansonsten kann man schon sagen, naja, das findet man irgendwie blöd oder falsch, dass der sich so ranschmeißt an den Putin und an Russland und man ist anderer Meinung. Aber man kann ja jetzt nicht sagen, ja gut, es hätte ja auch sein können, oder es ist ja vielleicht auch so, dass er ehrlich der Meinung ist, dass der Putin gar nicht so schlimm ist oder dass er der Meinung war vor dem Einmarsch in die Ukraine und das Geld einfach so mitgenommen hat. Das war ja auch so ein bisschen seine Verteidigungshaltung. Ja, das Geld, aber er hätte es auch sonst so berichtet, wie er es berichtet hat. Ne? Das hat ihn ja gar nicht beeinflusst, die 600k, die er da eingestrichen hat. Aber es ist natürlich, ja, die Glaubwürdigkeit liegt in Trümmern und es ist wieder mal Gift auch für die ganze Branche ein bisschen, wenn so jemand, der einen Grimme-Preis gekriegt hat, jetzt nicht für die Putin-Geschichten, sondern für so eine Kabul-Doku, aber auch zur Primetime da als Putin-Erklärer durch öffentlich-rechtliche Fernsehen getingelt ist, wenn der jetzt plötzlich da auf der Payroll vom Putin steht, ja, der das ist ja wieder für die...
Ja, der NDR lässt das ja auch überprüfen, da war er sozusagen freier Mitarbeiter oder hatte auch einen Rahmenvertrag, hat mir eine Sprecherin gesagt, der NDR lässt das überprüfen jetzt, hätte man was wissen müssen eigentlich, ne? Diese Frage stellen die sich auch, Steffen Klusmann, noch bekannt als Spiegel-Chefredakteur.
Weil er hat ja die Relotius-Brille.
Ja, genau, der soll das jetzt untersuchen. Ja. Genau, Relotius, ganz anderer Fall, aber eben auch ein Betrug am Journalismus. Und der macht das jetzt. Und auch der Grimme hast du eben genannt, die lassen das überprüfen. Auch der Deutsche Fernsehpreis, den er zweimal bekommen hat, unter anderem für das Snowden-Interview, lässt auch prüfen, ob man ihm das jetzt aberkennen muss. Und Hoffmann und Campe, der freundliche Verlag mit dem Buch, das er mir geschickt hat, der hat das sofort gestoppt. Noch am selben Tag waren die auch von den Webseiten die Bücher runter und es wird auch nichts mehr ausgeliefert.
Ja, ja, ja. Okay, also man lernt daraus irgendwie, was lernt man daraus? Also ich, für mich war die Moral von der Geschichte jetzt, weil der Seipel hat ja auch in seiner eben schon paraphrasierten Rechtfertigung gesagt, oder früher hat er das mal gesagt, als ihm diese Nähe vorgeworfen wurde, auch zu Putin, ja, das braucht man ja so sinngemäß, diese Nähe. Ohne Nähe bekommt man ja nicht diese Informationen und das wäre ja auch so, für politische Journalisten ganz wichtig, diese Nähe zu haben. Da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht halt auch, aber es ist so ein zweischneidiges Schwert mit der Nähe. Zu viel ist dann halt auch nicht gut und hier war es eindeutig zu viel und manchmal ist eben auch die Distanz
eigentlich ganz gut. Eigentlich ist die nicht nur manchmal, sondern die Distanz ist eigentlich immer gut, ja.
Ja, aber weißt du, wie es ist?
Die anderen Medien.
Ich verstehe schon, was er meint. Ja. Die Nähe brauchst du, dass dir irgendeiner dann Informationen gibt, dass du Vertrauen hast zu Leuten.
Wie weit geht das, wenn er ihn 100 Mal besucht hat, angeblich, ne, oder getroffen hat? 100 Mal will er ihn getroffen haben.
Ja, aber vielleicht nicht die Nähe zu den tatsächlichen Machtpersonen, zu den Politikern, sondern man muss eher gucken, dass man sich in einem Umfeld so bewegt als Journalist. Aber jetzt nicht, sag ich mal, dem Putin oder in unserem Fall, wobei ich jetzt nicht Olaf Scholz oder so mit Putin vergleichen möchte. Nein, so, will ich ja gerade nicht.
Jetzt habe ich aber den Vergleich im Kopf.
Nee.
Sorry.
Ja, ja. Nee, aber wenn jetzt jemand berühmt wäre für sein farbigen Olaf-Scholz-Porträts und Dokus und ständig Olaf-Scholz-Bücher schreibt, dann wird es wahrscheinlich keine 600.000 Euro dann dafür geben. Aber dann müsste man sich auch fragen, ja, was ist denn da los? Ja. Also, oder halt egal welcher Politiker oder auch welcher Industrieboss von mir aus. Ja. Wenn ich jetzt einen Journalisten habe, der irgendwie Industrieboss Elon Musk, gibt es da einen Journalisten, der Elon Musk auf dem Schoß sitzt? Ich weiß es gerade nicht. Könnte man sich, wer? Der Isaacs.
Der hat ja kein Geld, der verdient ja sowieso Fantastilliarden mit seinem Buch.
Hat genug Geld, ja. Aber da muss man sich dann, finde ich, schon fragen, geht da alles mit, oder kann man sich vielleicht fragen, geht alles mit rechten Dingen zu? Die Nähe, die es braucht, ist, glaube ich, eine andere Nähe. Die Nähe dann eher zum Umfeld der Mächtigen oder dass man da gut vernetzt ist in diesem Politikbetrieb und selber dann auch nicht so, als Akteur im Vordergrund ist. Ich kann mich an den Seipel, ich hatte den ewig nicht auf dem Radar, als ich den dann gesehen habe, jetzt wieder mit seinen Haaren und so, ein bisschen intellektuell auch, ja, der hat ja so, Haare, weißt du, Haare.
Viele Haare.
Viele, und die stehen auch so ein bisschen nach oben, das ist ja so ein bisschen so ein Theaterregisseur-Haare, sage ich jetzt mal. Und dann fiel mir wieder ein, ja stimmt, das war doch der Typ mit der Putin-Doku, das ist zig Jahre her, ich glaube, das war die von 2012, da saß der mit Putin hinten in so einer Limousine und hat ganz eng und hat mit dem parliert, und da konnte ich mich noch dran erinnern, da habe ich gedacht, Was lässt der Putin den denn da bei sich im Auto hocken? Das fiel mir dann
aber
wieder
interessant
ein.
Interessant ist ja, dass das bei vielen Medienmenschen natürlich Eindruck schindet, ne? Diese Nähe. Das, also eigentlich sagt
ja,
man,
klar.
Nähe
und auch
korrumpiert,
bei den,
aber in dem Fall.
Ja. Und auch bei den Medienbetrieben, ne? Weil dann sagen die Sender, oh, der kommt daran, der liefert uns Bilder, der hat die Exklusivinterviews und so weiter. Das fand ich ja vielleicht noch ganz drollig. Da war ja diese Geschichte, ich habe sie in der Bild gelesen, mit dem ehemaligen NDR-Korrespondenten
Udo
aus
Lilischkis.
Moskau.
Heißt der
Udo Ululilischkis, ja danke, ich habe immer ein bisschen Probleme mit dem Nachnamen, der hat dann gesagt, dass sie damals ja schon das Ganze sehr ein bisschen strange und fishy fanden, wie der Hubert Seipel da beim Putin sich ranwanzt, und sie haben dann schon gewarnt, wobei man sagen muss, dass der Lilischkis beim NDR unter Vertrag ist und Herr Seipel umgekehrt. Jetzt? Der Lilischkis ist beim WDR unter Vertrag und der Seipel war beim NDR.
Ja, der WDR ist ja der Moskau.
Und der WDR war zuständig für Moskau, ne? Und dann haben die sich wohl schon so ein bisschen geärgert da in Moskau vom WDR, dass der NDR-Seipel da jetzt da mit Putin da dick in der Primetime abräumen dann musste. Und das fand ich fast ein bisschen drollig, eine auf Betreiben des WDR-Studios in Moskau eine Gegendoku, die dann auch schon so ein bisschen mehr kritisch war, ins Programm gehoben werden, die dann aber nachts dann irgendwie versendet wurde.
Das ist die vielbeschworene öffentlich-rechtliche sozusagen
Binnenpluralität.
Gut, machen wir da mal einen Strich.
Gut, dass wir die haben. Machen wir da einen Strich drunter, mal wieder ein Debakel für die Medien und das Vertrauen in die Medien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein bisschen schon, ne? Aber kann man halt nichts dran machen, ist so.
Gut, wir kommen zum zweiten Thema, auch noch ein schwierigeres Thema.
Es wird nicht
einfacher. Wir haben ja schon gedacht, mit Corona, Ukraine, was gab sonst noch, sind wir schon gut bedient an Themen, wo man sich fragt, wie soll es weitergehen. Jetzt ist der Krieg in Israel im Nahen Osten von der Hamas vom Zaun gebrochen worden, muss man wohl so sagen.
Das muss man sagen.
Und Und jetzt können und wollen wir hier diesen Konflikt natürlich nicht lösen, aber die mediale Berichterstattung, die wollen wir uns so ein bisschen anschauen, die ist natürlich auch ein Blick, ein Kommentar auf den Konflikt als solchen, ne? Also, und vieles liegt in so Formulierungen, die man jetzt hat und welche Bilder zeigt man. Und da wollen wir jetzt etwas drüber reden. Also die Bilder.
Genau.
Tja, was fällt da auf? Was sieht man am Anfang? Natürlich nach dem Terrorangriff der Hamas hat man sehr viele Bilder vom Leid der Juden gesehen. Es gab vereinzelt Ausschnitte zu sehen von so Bodycams, von diesem Festival, wie da Menschen grausam abgeschlachtet worden sind, anders kann man es nicht sagen. Und dann verlagerten sich die Bilder natürlich nach der Reaktion von Israel auf diesen Terrorangriff in Richtung Palästina, Gazastreifen und dort die schlimmen Bedingungen, unter denen die Menschen da leben, ins Bild zu nehmen. Ne? Aber diese Bilder, wie immer, haben eine unglaubliche Macht und sie bestimmen auch eigentlich viel so ein bisschen, wie die Weltstimmung ist und wie die Öffentlichkeit auch diesen Konflikt rezipiert. Ne?
Genau, also am Anfang war die erste Reaktion Entsetzen über diesen schrecklichen Angriff der Hamas und die von dir eben angesprochenen Bilder dieser Massaker, die da angerichtet wurden, wobei die ganz schlimmen Bilder hat man ja in den Mainstream-Medien jetzt noch nicht oder nicht gesehen. Die waren meistens verfremdet. Es gab einzelne Screenings von Israel oder auch von der israelischen Botschaft, die Journalisten eingeladen haben, sich sozusagen die ungekürzten, schlimmen Aufnahmen anzuschauen, um dann zu berichten. Das hat Israel absichtlich gemacht, um auch die Würde der Opfer zu wahren. Und natürlich das Problem, dass man gesagt hat, wenn man diese Bilder jetzt so zeigt, spielt man der Hamas wieder in die Hände, weil die haben das ja selber mit Bodycams und allem aufgenommen, teilweise die Terroristen, und wollten ja offenbar auch, dass diese Bilder verbreitet werden, um da ihren Terror in die Welt zu tragen.
Also wir Kollegen von mir haben den Film heute gesehen, wir werden auch drüber in der kommenden Welt am Sonntag einen Artikel zu haben, das ist richtig, ne? Also das gehört da zur Propaganda der Hamas, der Terroristen dazu, das auszustellen und zu sagen, ja, wir haben hier ganz viele Juden getötet und da sind wir stolz drauf, ja. Und das sind natürlich Bilder, die du aber so im jetzt öffentlich zugänglichen Fernsehen nicht zeigen solltest, finde ich. Auf der anderen Seite,
das ist ja jetzt so eine Debatte, die teilweise auch unter Medienmenschen eingesetzt hat. Soll man diese Bilder zeigen oder nicht?
Klar definierten Uhrzeit das machen, weil ich wollte andererseits.
Oder mit Triggerwarnung.
Andererseits sagen, aber es gibt einem, glaube ich schon, ich habe jetzt nur gelesen, was dort zu sehen ist und ein paar Ausschnitte habe ich mal, glaube ich, auf Twitter oder so gesehen. Aber es vermittelt einem schon den Eindruck dieser Grausamkeit, weil mein Eindruck ist, dass in diesem ganzen natürlich wichtigen Gesprächen über den Konflikt ein bisschen manchmal aus dem Blickfeld gerät, was für unsägliche Grausamkeiten da verübt worden sind. Ja. Und das ist auch eine Aussage. Das ist etwas anderes, als wenn es nur um Tote geht. Ja, das ist am Ende was Abstraktes. Aber das zu sehen, hat auch, so schlimm es ist, einen Wert, nämlich, dass man sieht, wie unfassbar grausam und brutal das ist und was das eigentlich auch aussagt über die Ziele der Hamas, nämlich im Grunde Israel natürlich zu zerstören.
Totale Vernichtung, ja. Und das ist so ein medialer Mechanismus, der hier wieder greift, glaube ich. Am Anfang dieses Entsetzen, Empathie dann auch mit Israel und den Angegriffenen, den Geiseln, den Angehörigen. Und dadurch, dass aber diese Bilder dann nicht immer wieder gezeigt wurden oder eben gerade nicht in ihrer ganzen Schrecklichkeit gezeigt wurden, wurden die dann verdrängt in den Medien. Du hast es gesagt, nachdem dann die israelische, der Gegenangriff angerollt ist durch die Bilder aus dem Gazastreifen. dann sah man plötzlich ja Bomben, Raketen auf Gaza-Stadt. Man sah Blut, Kinder, die betroffen sind, Verletzte, das ganze Elend im Gaza-Streifen und dann natürlich so eine Art mediales Fanal. Das erste, dieses Krankenhaus, was angeblich, ist schon ein bisschen her jetzt, von israelischen Raketen zerstört wurde in Gaza City, wo die Hamas schnell dabei war zu sagen, ja, das waren israelische Raketen. Es kamen dann relativ schnell Zweifel auf an dieser Sichtweise, weil man hat dann gesehen, dass das Krankenhaus eigentlich neben einem Parkplatz war, wo der eigentliche Krater war. Die israelische Armee hat dann auch relativ schnell zumindest ja starke Indizien vorgelegt, die in die Richtung gezeigt haben, dass es eben kein israelischer Angriff war, sondern eine fehlgeleitete Rakete der Terroristen. Da war das Kind aber dann schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Die New York Times vor allem hatte da sich ein bisschen unrühmlich hervorgetan, indem sie sehr schnell, sehr, sehr prominent auf ihrer Homepage auch ganz oben sozusagen die Erzählung übernommen hatten, dass es die Israelis waren, die dieses Krankenhaus attackiert und ja nicht zerstört, aber sehr stark beschädigt mit vielen Verletzten und auch Toten angegriffen haben. Man ist dann bei der New York Times auch wieder zurückgerudert, hat später dann der Chefredakteur hat einen sehr langen Brief, also eine Editor's Note veröffentlicht, wo er das Ganze eingeordnet hat, wie es dazu kam. So richtig entschuldigt hat er sich, glaube ich, nicht dafür, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber auf jeden Fall haben sie sozusagen ihre Berichterstattung an der Stelle korrigiert. Es gab dann in dem Umfeld aber ganz viel Kritik auch an den deutschen Medien, auch zum Beispiel an der Tagesschau und anderen, die auch sehr schnell diese Erzählweise zumindest mittransportiert
denn,
haben.
Denn man muss das ja auch sagen, aus ihrer Sicht ist das ja genauso glaubhaft gewesen. Es hätte ja sein können, weil natürlich, oder was heißt natürlich, weil der Verdacht naheliegt, dass in vielen auch journalistischen Kreisen Israel sehr, sehr kritisch gesehen wird und der sozusagen der Freiheitskampf der Palästinenser, die ja natürlich nicht mit der Hamas gleichzusetzen sind, aber in dem Fall einfach von der Hamas dominiert werden, dass der sozusagen eine gerechte Sache ist. Ne? Das ist ja weit verbreitet, dieses Narrativ, und es gibt auch Gründe natürlich, warum man sich da jetzt kritisch mit diesem Nahostkonflikt auseinandersetzen muss. Es gibt da kein Schwarz, kein Weiß. Wobei in diesem Fall, glaube ich, ist es einfach glasklar, was das war, ein Terrorangriff. Ja, und was die total versäumt haben, ist, sie wollten es irgendwie glauben anscheinend, dass das israelische Raketen waren, weil sie denken, die sind dann in ihrer sogenannten Rachegelüsten. Das ist ja auch wieder ein sehr problematisches Wort. Ja.
Wer sind Sie jetzt, die Medien?
Nein, dass Israel dann, die Medien möchten es glauben oder mochten es glauben, ja, dass Medien, Israel jetzt aus Rache, aus purer Rache, was ein total deplatziertes Wort in diesem Zusammenhang ist, aber es fällt relativ häufig in den Berichten, dann eben zu solchen Vergeltungsschlägen greift. Es war aber nicht so, und das ist natürlich fürchterlich, weil das kannst du auch eigentlich nicht wieder einfangen. Ne? Also wir wissen das jetzt, das ging um die Welt. Israel hat das Krankenhaus.
Was mich immer wieder irritiert, das war bei dieser Krankenhausgeschichte so und ist heute auch immer noch so, bei ganz vielen Nachrichten, dass in den Medien so eine Art Gleichklang oder so eine Art Gleichgewicht zwischen den Parteien hergestellt wird, das meiner Meinung nach einfach nicht gegeben ist. Also es hat sich mittlerweile so eine Sprachregelung, ich beobachte es vor allem im öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmedien durchgesetzt, dass immer gesagt wird, die laut Israelis oder laut Israel oder laut Armeesprecher ist es so, laut Hamas ist es so, aber beide Seiten können wir nicht überprüfen. Ja, also und dann stehen diese beiden Aussagen so nebeneinander. Mich erinnert es manchmal komplett anderes Feld an die ganze Corona-Diskussion. Also hat natürlich jetzt nichts mit Krieg oder sowas zu tun, aber da gab es auch widerstreitende Sichtweisen. Und damals wurde immer gesagt, ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier keine False Balance herstellen. Ja, es kann nicht sein, dass wir sozusagen die etablierte Wissenschaft genauso stark gewichtet im medialen Raum darstellen, wie jetzt irgendwelche Mindermeinungen oder Einzelmeinungen, Außenseitermeinungen. Und hier finde ich es manchmal auch problematisch, wenn sozusagen die Sichtweise oder die Aussagen von Vertretern eines immerhin demokratischen Staates als gleichwertig neben die Äußerungen einer furchtbaren Terrortruppe gestellt werden. Und man tut so ein bisschen, ja, die Hamas sagt halt so, die Israelis sagen so, kann man nicht jetzt sagen, wer recht hat. Natürlich stimmt es irgendwo, dass man das nicht sagen kann, aber ich finde, es ist ein Problem, dass so der Eindruck entsteht, das seien zwei sich gegenüberstehende Positionen, wo man halt so sagen kann, naja, vielleicht der eine, beide Seiten könnten recht haben, glaub, man weiß es nicht genau. Ich glaube,
man muss auch unterscheiden, es ist natürlich überhaupt keine Frage, dass dieser Nahostkonflikt endlich mal irgendwie gelöst werden muss, ja, weil es führt nur zu den schlimmsten Ereignissen überhaupt. Es ist überhaupt nichts Gutes darin. Es muss gelöst werden. Zwei-Staaten-Lösung wird seit so langer Zeit diskutiert. Ich glaube, es muss irgendwie eine Lösung herbeigeführt werden und der führt natürlich nur, das sage ich, über die Vernichtung der Hamas. Ne? Aber das ist das eine, dass man diesen Konflikt lösen muss, politisch, ja. Aber das andere, dass hier ein Terrorangriff stattgefunden hat, der dann von Israel beantwortet werden muss, weil die müssen ja ein klares Zeichen setzen, dass sie sich wehren, denn wenn sie sich nicht wehren würden, wären sie quasi ausgelöscht, ja. Das ist etwas anderes, ja. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber diese Äquidistanz, die du da beschreibst, dieses sowohl als auch oder dieses Ja, aber, da wird sozusagen diese politisch vollkommen verfahrene Situation sozusagen übertragen auf diesen Angriff. Darf man doch,
auf diesen, ne?
Darf
Konflikt man doch, jetzt.
Weil die wehren sich ja nur so ungefähr. Ja. Also die Palästinenser. Ja. Und da stimmt was nicht, das passt einfach nicht, ja.
Nee, das passt nicht zusammen, genau. Und da gibt es wahrscheinlich keine Patentlösung, aber da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr Reflexion oder ein bisschen mehr Ringen um eine Position in den Medien.
Ich habe ganz kurz, ich habe gemailt mit Lukas Uvira und Jonas Hessenauer vom TIQWA-Institut. Das ist eine Gründung, Volker Beck unter anderem und Deidre Berger kenne ich nicht, aber Volker Beck kenne ich, der ist ja Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der hat dieses Institut gegründet in Berlin und die widmen sich auch jetzt gerade so einer, die wollen eine Studie machen, eben über die deutsche Israel-Berichterstattung und die haben ja jetzt gerade einen Artikel veröffentlicht und da wird auch nochmal aufgezählt, was es eigentlich so für Berichte gibt, ne? Dass so Täter-Opfer-Umkehr gibt es oder dann werden Terroristen als Widerstandskämpfer in deutschen Medien bezeichnet. Irreführende Überschriften. Israel ist da sehr oft der Aggressor. Das gab es vor Jahren, hatte ich mich mal mit Beck unterhalten, weil er so Beispiele gesammelt hat von dpa, war das damals, dass dann immer so in Überschriften zu lesen war, Israel tötet zwei Palästinenser, ohne oder irgendwo hinten in der Meldung kam dann noch, dass aber diese israelischen Soldaten beispielsweise angegriffen worden sind, ja, und sich dann sozusagen verteidigt haben. Die haben natürlich, die haben ein paar mehr Waffen und dann kommt es halt oft zu Toten.
Aber das ist diese mediale Mechanik. Dieser Konflikt ist so ein Konflikt auf totaler ungleicher, also ein ungleicher Konflikt. Es gibt einen Fachbegriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber die Israelis, das ist halt eine Armee mit Panzern und Soldaten. Das andere ist eine Terrortruppe, die sich im Zweifel unter Krankenhäusern einbuddelt und die Zivilbevölkerung als Schutzschild missbraucht. Und die Bilder, die dabei entstehen, sind dann aber immer die Bilder, wie Panzer irgendwo in ziviles Gebiet einrollen. Ja, weil du hast dann keinen Hamas-Panzer, der gegen israelischen Panzer kämpft, sondern du hast dann immer nur einen Israel-Panzer, der irgendwie auf ein Krankenhaus zurollt. Ja, und das ist unter Propagandagesichtspunkten immer schlecht, sieht es dann aus für Israel, ja, oder unter medialen Gesichtspunkten. Ja,
wir werden das sicherlich noch weiter verfolgen. Es gibt noch eine Menge so Aspekte am Rande fürchterlicher sozusagen antisemitische Ausbrüche hier auch in Berlin, oder so ein Beispiel jüdische Allgemeine soll jetzt in München auf Wunsch von Abonnenten nur noch in neutralen Umschlägen verschickt werden, damit dann vielleicht die Nachbarn nicht sehen, dass da Juden wohnen. Es ist grauenhaft.
Ja, ganz schlimm.
Man könnte da über viele Aspekte reden. Wir werden sicherlich auch nochmal aufgreifen, aber genau. Lassen Sie es hier vielleicht mal dabei bewenden.
Genau, ja. Leider wird uns diese Sache sicherlich noch etwas weiter begleiten. Gut, kommen wir zum dritten Thema. Das ist jetzt ein bisschen einfacher, ein bisschen näher an unserer doch heiß geliebten Medienbranche. Es geht mal wieder um eine Personalie beim RTL.
Ich dachte, du sagst jetzt näher an unserer Kernkompetenz.
Auch das. Aber es geht nicht um das Sommerhaus der Stars, liebe Leute, auch wenn wir das in unserem sensationellen Trailer versprochen haben. Das ist nämlich jetzt schon vorbei, das Sommerhaus. Zu spät, aber wir bleiben beim RTL. Das RTL hat nämlich in Deutschland einen neuen Chef gekriegt, aber es ist ein alter Bekannter, Stefan Schmitter. Der war bisher schon irgendwie Chief Content, Head over Heels, so gut wie alles bei RTL. Wurde jetzt von Thomas Rabe, dem mächtigen CEO von Bertelsmann und der RTL Group, auch noch zum RTL Deutschland-Chef befördert. Rabe hat den Job bis eben noch selbst auch miterledigt. Er war sozusagen dreifach Chef, zweimal sein eigener Vorgesetzter. Das wurde selbst dem Rabe jetzt zu viel und hat den Herrn Schmitter dahin befördert. Es ist jetzt eine Personalie, die da nicht so richtig überraschend ist. Es ist ein interner Aufstieg. Es ist insofern finde ich bemerkenswert, dass der Stefan Schmitter so ein Riesenkarriere so mit 7 Meilenstiefeln so ein bisschen gemacht hat. Vor nicht allzu langer Zeit war er noch fürs Radiogeschäft bei RTL zuständig. Und dann kam immer mehr dazu. Erst wurde er dann Chef von dem ganzen News-Bereich, vom journalistischen Bereich, dann vom ganzen Content-Bereich. Jetzt ist er Chef von ganz RTL Deutschland. Ja, man wird sehen, was er da macht. Er ist ja jetzt kein ausgewiesener Fernsehmann von Haus aus. Er kommt vom Radio, aber er war jetzt lang genug beim Fernsehen und jetzt natürlich ein RTL-Gewächs.
Hängt ja dran, was jetzt mit dem Streaming eigentlich passiert. Ne? Wie das, ob sich das durchsetzt, ob sie das hinkriegen, ob diese App für alles, ja, nicht die von
mit RTL ja, Plus,
ob das ein Erfolg wird, auch finanziell, ne? Weil im Augenblick, aber da ist man ja in guter Gesellschaft, schießt man ja nur zu und muss investieren. Ich habe gesehen, jetzt in den Umsätzen im dritten Quartal hat man beim Streaming um 21% zugelegt, aber sicherlich noch so, dass es Geld kostet und nicht Geld verdient. Der Umsatz insgesamt von der RTL Group ist um 10% zurückgegangen, ne? Also es sind schwierige Zeiten.
Und Rabe hat, glaube ich, auch gesagt, er rechnet nicht damit, dass das Werbegeschäft groß anzieht, ja, wie auch bei der wirtschaftlichen Lage. Ich fand ganz putzig, wie er das auf Twitter verkündet hat, der Thomas Rabe. Er hat Stefan Schmitter gelobt als an entrepreneur who lives and embodies RTL. He has an extraordinary flair for content. Content. Das hat mir sehr gut gefallen.
Du kannst nicht immer nur mit diesen angestaubten Wörtern hier so nose for content oder weiß ich, a feeling.
Nose for content.
Feeling oder nein, es muss das Flair sein. Du sprichst Englisch
for runaways
und baust auch dort dann noch eine französische Vokabel ein. Das ist doch toll.
Das ist aber auch eine englische Vokabel. Also das geht schon, ja. Man kann das schon so sagen, aber es klingt natürlich ein bisschen extravagant.
Aber Thomas Rabe ist ja eigentlich gar nicht extravagant.
Nein.
Und so, ja.
Er ist nicht extravagant.
Ja, ja, okay, auch ProSieben hat ja Probleme. Ich glaube, das werden wir mal in einer der folgenden Ausgaben ein bisschen näher anschauen.
Da haben wir schon öfters drüber geredet, ne, dass ProSieben Probleme hat. Wenn man da, glaube ich, sagen würde, Joko und Klaas, jetzt bitte das Gebäude verlassen, dann bricht da die Hütte zusammen. Ich habe diese Woche, habe ich da einmal gesehen, das ganze Programm wurde mit Joko und Klaas bestritten. Da kam zuerst, was war's? Joko und Klaas gegen ProSieben. Zwischendurch haben sie das Programm für die Live-Schatzsuche von Joko und Klaas unterbrochen. Und dann wurde der Schatzsuchengewinner live bei Late Night Berlin mit Klaas Häufer Umlauf präsentiert. Quotenmäßig war es aber nicht schlecht.
Und dann habe ich zufällig, ich habe das nicht weiter gesehen, habe ich neulich die VOG-WM wieder gesehen und die hat Elton ja präsentiert. Ja, und das war aber auch
ProSieben,
ne? Weil
das war natürlich
auch ProSieben. Elton moderiert jetzt aber auch bei RTL und auch so ehemalige ProSieben-Formate wie das Turmspringen, kann das sein? Und so andere Sachen.
Das Turmspringen und blamieren oder kassieren. So ganz habe ich das auch nicht kapiert, wie die Formate da gewechselt sind. Ich kann dir nur so viel voran, dass Elton auch als Gast beim Bambi sitzt. In Sat.1 nämlich wird es übertragen, wahrscheinlich noch zur Stunde.
Achso, du siehst das jetzt nicht parallel.
Ja. Nein, ich habe es vorhin ich kurz gesehen. Aber Elton habe ich erkannt.
Gut, ja.
Gut, dann war das unsere erste Comeback-Folge. Ja, fühlt sich fast an wie in alten Zeiten, ne? Nur, dass wir abends unterwegs sind, nicht mehr morgens, ja. Es fehlt vielleicht so der Druck, dass man schnell jetzt zur Konferenz muss, den hatte ich immer.
Na, aber sonst, jetzt ist langsam der Druck, schlafen.
Der Druck, dass man ins Bett muss, ne? Ja, genau, ist auch Druck, ja.
Alles klar.
Gut, wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche. Wie gesagt, kontakt@medien-woche.com. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wenn wir ganz wild drauf sind, gibt es vielleicht auch mal irgendwann eine Webseite dazu. Schauen wir mal. Okay, bis dahin.
Bis dann.
Schöne Woche. Tschüss, schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.